Ein guter Film für euren nächsten Love- oder Hate-Cast wäre Mr. Brooks. Unabhängig von meiner Wertung finde ich, dass man ihn sehr gut auseinandernehmen kann, da es sowohl grandiose als auch nicht grandiose schlechte Teile gibt. Würde mich mal interessieren, wie ihr ihn einordnet. Nur so als Vorschlag.
Oh no!
Feeling angry is a natural thing. Everyone gets angry now and then. Let's go back and see what made these boys and girls angry.
Und damit herzlich willkommen zum Hatecast zu Mr. Brooks. Hallo Pascal.
Hallo.
Unter unserer Fletchers Vision Lovecast hat uns Glaubi, nee Quatsch, pardon, SP2929 von Glaubi, diesen Kommentar hinterlassen und wir hören auf unsere Zuhörer, unsere Fans. Ja. Ob SB2929 aber auch nachher noch unser Fan ist, wenn wir diesen Film fertig sind, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall, wir reden über Mr. Brooks.
Finde ich gut. Machen wir gerne. Ja. Wir sind Männer des Volkes.
Wir sind totale Männer des Volkes, ja.
Ja.
Hört auf uns, mit uns kann man die Corona-Krise problemlos überwinden.
Oh, so ist es. Gesagt. So ist ja. Es.
Ja. Pascal, wann hast du Mr. Brooks zum ersten Mal gesehen und wie hat er damals auf dich gewirkt?
So, der Film ist von 2007, ne? Ich bin mir gerade nicht sicher. Auf jeden Fall war, der ist ja ab 18. Da war ich noch nicht 18. Ich bin mir nicht sicher, ob das ein Film war, den ich dadurch kennengelernt habe, indem ich bei Mediamarkt oder Saturn oder Expert und Co. Durch die Regale geschlichen bin und mich dieses diabolische Cover, wo Kevin Costner so mit seinem Teufelsblick von der Seite so den Käufer anschaut.
Ja. Hoffentlich, du bist da auch.
Ja, genau. Ob ich da drauf gekommen bin, also ob ich so darauf gekommen bin oder ob es auf Premiere damals war, wo der dann ja auch irgendwann seine TV-Ausstrahlung hatte und ich ihn da zum ersten Mal gesehen habe. Ich bin mir leider nicht sicher, aber es muss 2007, 2008 dann gewesen sein, entweder zum DVD-Start oder zum Premiere-Start.
Okay. Ja, ich war es relativ unaufregend. Ich hatte damals so ein Abo in der Online-Videothek, die dir wie das Original Netflix hat die Disc zugeschickt haben. Du hast sie ja zurückgeschickt. Und da war es so gang und gäbe, dass ich da einmal pro Woche auf die Seite gegangen bin und geguckt habe, was kommt demnächst raus. Und dann habe ich halt Mr. Brooks entdeckt und fand FSK 18 und Kevin Costner, das waren so zwei Begriffe, die sich irgendwie so, weiß nicht, passt nicht zueinander.
Ja, ich kann mich sogar noch daran erinnern, als du noch Abonnent bei dieser Online-Videothek warst, weil da gab es irgendwann eine Zeit, wo du gar nicht mehr drauf geachtet hast, was dir eigentlich geschickt wird, sondern nur noch random zugeschickt hast, zuschicken lassen hast.
Ja.
Also deine
ja,
ganze Watchlist einfach zugeschickt.
Genau, genau. Man konnte diese Watchlist dann kategorisieren mit hoher, mittlerer und niedriger Priorität.
Mhm.
Und dann ging das halt immer durch, ja, das war halt eben wirklich mein Netflix.
Ja, das war ja auch eigentlich eine gute Sache, da hast du ja echt viel gesehen, da hast du ja auch quasi damals echt alles abgedeckt, ne?
Ja, das stimmt. Und vor allem war es auch eine andere Zeit, weil wenn man die Disc halt da hatte, dann hat es auch geguckt, nicht so wie bei
richtig.
Netflix heute, wo man nach 10 Minuten sagt so, ach nö.
Ja.
Ja, also wie gesagt, da habe ich ihn das erste Mal gesehen. Ich finde es auch immer noch seltsam, dieses so FSK 18 mit Kevin Costner passt irgendwie nicht. Also Es fühlt sich nicht richtig an irgendwie.
Ja, gibt es noch einen anderen FSK 18 Film mit Kevin Costner?
Nicht, dass ich wüsste. Also ich glaube höchstens vielleicht, dass die Untouchables früher mal am 18 waren. Das weiß ich jetzt nicht. Aber ansonsten fällt mir jetzt spontan keiner ein. Wobei, hat er nicht mal im Softporno mitgespielt? Der vielleicht, der Film. Aber ich.
Ja. Doch, es gibt noch einen. Crime is King.
Stimmt, ja, den fand ich aber echt auch scheiße.
Aber der ist, glaube ich, auch relativ brutal. Ich glaube, der hat seine, ich weiß nicht, ob das immer noch ein 18er war, aber damals, weiß ich noch, das Cover, sind doch diese Elvis-Imitatoren, die da irgendwie, nie gesehen. Ja.
Man muss ja auch sagen, dass Crime is King, genau wie Mr. Brooks, in diese Zeitspanne fiel, als Kevin Costner in Hollywood ja wirklich nicht mehr so gefragt und beliebt war, weil er ja nach seinem ultra-mega-Meisterwerk, der den Wolf tanzt, seine Karriere ja relativ konsequent gegen die Wand gefahren hat mit Waterworld und Postman.
Genau, aber ich würde halt sagen, also so die zweite Hälfte der 90er waren es, weil in der ersten Hälfte hat er halt noch Bodyguard und Robin Hood gehabt. Ne?
Ja, ja.
Aber die zweite, so, da wurde dann langsam zum Kassengift, das ist so. Und ja. Ja.
Ja. Und ich habe es jetzt nicht nachgeguckt, aber ich glaube auch, dass Mr. Brooks jetzt nicht so erfolgreich war. Wobei es auch ein Film ist, der auch gar nicht so darauf ausgelegt ist, jetzt die Masse ins Kino zu bringen.
Nee, das ist so ein Film, der wo die Macher auch wissen, dass der dann auf DVD und Blu-ray ordentlich Kasse machen wird.
Genau. Ja. Und vor allem ist es halt auch ein Film, der alleine davon lebt, einfach von diesem, ich nenne es mal Schauwert, dass du halt, was, Kevin Costner spielt einen Serienkiller?
Ja.
Was?
Ja? Wobei, gar nicht so schlecht. Der hatte ein Budget von 20 Millionen und hat knapp 50 eingespielt. Ist okay.
Ja, das ist okay.
Ja, ist okay. Mhm. Okay. Mhm. Okay.
Ja, gut. Also, wir haben jetzt geklärt, wann wir ihn zum ersten Mal gesehen haben.
Aber
wir haben noch nicht geklärt, ja. wie er auf uns gewirkt hat.
Ich fand den beim ersten Mal damals, also mit 16 muss es gewesen sein, fand ich den Hammer. So ein schön düsterer Serienkiller, Thriller, doppelte Persönlichkeit und entsprechend blutig dann und total reißerisch am Ende und der hat mir damals gut gefallen, ja. Und dann habe ich ihn nochmal gesehen vor 5 Jahren, könnte ungefähr sein, und da fand ich den ganz furchtbar. Da habe ich dem, glaube ich, also bei meiner Erstsichtung damals hätte ich bestimmt 8 oder 9 Punkte gegeben mit 16. Ja. Dann habe ich ihn vor 5 Jahren gesehen, habe, glaube ich, 3 Punkte gegeben. Und dementsprechend gespannt war ich jetzt, den nochmal zu gucken.
Okay. Also, ich habe ihn zum ersten Mal, auf dieser DVD geguckt und war nicht besonders angetan.
Mhm.
Aber jetzt auch nicht so, dass ich da gesagt hätte, das ist das Schlimmste, was ich je gesehen habe. Grüße gehen raus an mir, waren Helden. Und habe ihn danach auch nie wieder gesehen, bis auf eben vor ein paar Tagen, wo ich ihn mir als Vorbereitung mal angesehen habe.
Mhm.
Und so viel kann ich sagen, es hat sich, meine Meinung hat sich nicht viel geändert. Eigentlich gar nicht. Also ich halte Mr. Brooks immer noch für einen schwachen Film, der starke Momente hat, wo ich aber auch verstehen kann, wenn Leute sagen, ey, den finde ich richtig gut. Das ist absolut okay für mich. Im Gegensatz zu anderen Filmen. Nochmal liebe Grüße an, wir waren Helden.
Ja, Mr. Brooks ist so, das schiebe ich schon mal vorweg, bevor ich jetzt gleich nochmal die Hinweisangabe vorlese. Mr. Brooks ist so ein bisschen an eigenen Ambitionen gescheitert, kann man sagen, ne?
Ja, das stimmt. Genau.
So, gut. Soll ich mal eben die Inhaltsangabe rausfeuern? Die Movie Break Inhaltsangabe, die ist schön knackig kurz.
Oh, okay, dann hau raus. Bin mal gespannt.
Mr. Brooks führt seit Jahren unerkannt ein Doppelleben als Killer. Tagsüber ist er erfolgreicher Geschäftsmann und nachts ein eiskalter Serienmörder. Doch als Mr. Brooks bei einem Mord von einem Fotografen beobachtet wird, zwingt dieser ihn auf seinem nächsten Mord zu begleiten? Okay. Langsam aber sicher bröckelt Mr. Brooks Fassade und sein Leben gerät außer Kontrolle. Mhm. Das ist übrigens eine schöne Inhaltsangabe, weil sie eigentlich den geilsten Kniff des Filmes rauslässt.
Ja, stimmt. Ein ganz wichtiger Aspekt fehlt.
Und ich glaube, wollen wir darauf direkt als Erste zu sprechen kommen?
Ja, lass uns mal den Marshall auspacken.
Klingt schweinisch, aber es ist wahr.
Ist so, genau. William Hurt spielt eine sehr wichtige Rolle in Mr. Brooks, nämlich Marshall, das alter Ego von eben Mr. Brooks.
Genau.
Den er ja wie so eine Art Begleiter immer sieht, also so eine Art imaginärer Freund. Und der Film erzählt ja quasi, dass Mr. Brooks 2 Jahre lang zu den Treffen der anonymen Alkoholiker gegangen ist, um irgendwie diese Mordlust irgendwie zu unterbinden, was wohl scheinbar auch funktioniert hat. Aber jetzt ist Marshall halt wieder da und Marshall will halt Blut sehen. Es gibt da diese Szene, wo Mr. Brooks im Auto sitzt und Marshall dann neben ihm und dann sagt, hör mal, die Frau da drüben, die könnte jetzt überfahren. Einfach drüber fahren, wird ja keiner merken. Ist doch super, mach mal.
Ja, und man muss auch sagen, Marshall ist das Geilste am Film.
Ja, ja. ich habe mich bei der Zweitsichtung immer gefragt, so eigentlich wäre das super Potenzial für eine zwar ziemlich dumme, aber glaube ich echt spaßige Komödie.
Aber dann müssen die beiden das auch so ernst spielen.
Genau, genau, so wie halt Leslie Nielsen, der Kanone. Weißt du, die ganze Zeit, dass hinter Kevin Costner Marshall immer hinterher geht und immer sagt so, bring einen um, bring einen um. Ne? Guck mal, die Frau da, die isst gerade was. Wenn du jetzt erschreckst, ja, dann könntest du sie ersticken. Mach, mach, mach.
Ja, ja, ja. Das stimmt. Also, wie gesagt, also der William Hurt ist quasi so, weiß ich, die Manifestation seiner Mordlust. Ne? Mhm. Und William Hurt spielt das wirklich sehr süffisant, das muss man sagen. Also ist ein Sprücheklopfer, ja, aber okay. Es ist nicht so Deadpool-Style, sondern das ist so die die fröstelnde Art davon, die Stimme aus dem Kissen, wie Rammstein eins gesungen hat. Das passt gut auf William Hurt. Ich muss aber auch sagen, dass ich Kevin Costner sehr gut fand. Und ich muss auch sagen, dass Kevin Costner William Hurt nicht gebraucht hätte, weil Kevin Costner auch eine dunkle Seite hat und der das durchaus spielen kann. Das macht es aber jetzt nochmal interessanter, weil dadurch wirklich so diese innere Zerrissenheit über zwei grandiose Schauspieler zum Ausdruck gebracht wird. Ne?
Ja. Und was hätte anfangen können wie ein existenzialistisches Drama rund um Begierde und verborgene Sehnsüchte und Gewalt, endet dann aber letztlich in einem ziemlich konfusen Serienkiller-Thriller.
Ja, das stimmt. Die ersten 20 Minuten sind ziemlich stimmungsvoll. Ja. Wenn man so den Alltag von Mr. Brooks sieht, wie er sein Privatleben versucht aufrechtzuerhalten, wie er geehrt wird für seine, ich weiß gar nicht, in was für ein Gewerbe der ist, Wasser, glaube ich, Wasserwerke irgendwie, ne? Und ja, ich glaube, ein Friedhof besitzt auch und Co. Und ja, dann nach und nach so wieder dieser Drang zu töten durchkommt und dann halt auch das erste Mal Marshall in Erscheinung tritt. Und dann wird man auch als Zuschauer Zeuge, wie Mr. Brooks und Marshall sich halt auf den Weg machen, um mal wieder zu morden. Und es ist, man muss auch sagen, es ist sehr zurückgenommen inszeniert. Es ist keine Blutorgie, wenn Mr. Brooks da das Pärchen umbringt. Und dann gibt's,
aber es ist unangenehm.
Es ist unangenehm, genau, aber es ist nicht reißerisch.
Da noch nicht, ja.
Genau, da noch nicht. Also, und dann sieht man halt auch, wie er zurück in sein Atelier unten im Keller wieder ins Atelier geht und die Bilder verbrennt, die er da gemacht hat und so. Das ist, es hat schon was schön Ritualisiertes. Das ist sehr stimmungsvoll. Dann allerdings kommt das Problem, denn dieser super mega unfassbar kluge Serienkiller hat vergessen, die Vorhänge zuzumachen. Der Blödmann.
Tja, er hat halt auch 2 Jahre Pause gehabt. Das darf man nicht vergessen, er ist ein bisschen eingerostet. Und ja, er hat die Vorhänge nicht zugemacht. Er musste sich wirklich ein bisschen lachen, weil man sieht halt, wie er agiert, so total professionell, wirklich alles tiptop durchgeplant.
Ja, ja.
Und dann dachte ich mir so, ernsthaft? Die Vorhänge? Also dann hätte es mehr Sinn gemacht jetzt für mich, wenn einfach durch Zufall irgendwie der Pizzadienst geklingelt hätte, ja, ja, und sich einfach in der Hausnummer gehört hätte oder so. Das, ja, das hätte für mich mehr Sinn gemacht als dieses so, hoppala, die Vorhänge vergessen. So was Dummes aber auch.
Ja, aber das Problem sind ja nicht die Vorhänge, sondern das, was mit den Vorhängen in den Film gepresst wird. Denn dann kommt ein gewisser Schauspieler namens Dane Cook.
Mhm.
Und der ist
Dan
scheiße.
Dan Cook ist eigentlich gar nicht so sehr Schauspieler, sondern mehr Komiker. Ja. Der hatte eine Zeit, da war der echt total beliebt in den USA. Ja. Ich glaube, das war aber noch vor Mr. Brooks.
Ja, da hat er echt ein paar, so der Glücksbringer mit Jessica Alba und was war denn das noch?
Wer kennt sie nicht? Großartige Filme, alles.
Super Filme. Abserviert, Männer sind Schweine.
Ja, super. Ja, super. Ja. Ein Klassiker nach dem nächsten rausgefeuert. Ja. Super. Also ich sag so, der Billy Wilder des neuen Jahrtausends, anders kann ich es nicht sagen. Nein, Quatsch. Nee, die Filme mit ihm waren echt scheiße.
Ja.
Und ich weiß jetzt nicht, wer als Komiker ist. Aber als Schauspieler kann er halt nix.
Ja.
Und er spielt halt diesen, also Pseudonym-Namen Mr. Smith, einen Typen, der halt dann sagt, hey Mr. Brooks, ich habe gesehen, was Sie getan haben. Ich erpresse sie jetzt, aber nicht Geld. Ich will, dass sie mich mal mitnehmen auf so eine Mordstour, denn ich finde Töten auch ziemlich geil.
Was ich ja schon mal interessant finde. Also das ist ja eigentlich ein interessanter Ansatz. Ja. sagt natürlich, hätte man auch ganz viel über die Gesellschaft in Amerika oder allgemein auch über die menschliche Natur. Ich spinne jetzt hier rum. Ganz viel drauf machen können, wenn da ja ein gescheiter Regisseur hinter gesessen oder ein gescheites Drehbuch bei rumgekommen wäre, zum Beispiel, wenn das jetzt ein David Fincher-Film gewesen wäre mit dieser Thematik Faszination des Mordens, ja. Was er ja eigentlich fast in jedem Film bedient, dann wäre Mr. Brooks total, also da sage ich nichts. Das Problem ist aber, dass dieser Dane Cook, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich fand diesen Dane Cook echt unglaubwürdig.
Ja, genau. Also, ich habe ihn davor noch nie gesehen. Und ich war, also, als ich ihn erst mal gesehen habe, den Film, ich kam erst später mich mit Dane Cook beschäftigt.
Ja.
Und ich muss auch wirklich sagen, der passt darstellerisch da einfach nicht rein.
Nein.
Der schafft es zu keiner Zeit, ich kaufe dem nichts ab.
Nein.
Ob er jetzt sich eine Fanta bestellt oder sagt, er möchte gerne jemanden töten, ich kaufe dem nichts ab in dem Film.
Er hat natürlich auch das Problem, dass er mit so zwei Schwergewichtern wie William Hurt und Kevin Costner vor der Kamera steht, ist klar.
Ja.
Aber der Typ ist halt, er hat halt keine Ausstrahlung. Der, weiß ich nicht, das ist so ein Schluffi, der da mal die Chance geboten bekommen hat, irgendwie mit so zwei Hollywood-Größen zu spielen, aber halt nichts draus macht. Also wie so ein Schluck Wasser in der Kurve. Unangenehm. Irgendwie unangenehm.
Also, was ich mir ganz geil vorstellen könnte, also wäre folgende Situation. Du hast ja schon gesagt, Kevin Costner braucht Marshall eigentlich nicht.
Ja.
Also aber, Marshall ist...
Also Marshall ist ja schon ein Teil von ihm, so, ne?
Ist schon Teil von ihm und er ist auch wichtig, aber eigentlich braucht man ihn nicht, also man braucht nicht seine Personifizierung.
Genau, eigentlich
wäre es nicht viel cooler, wenn dieser Mr. Smith von William Hurt gespielt wäre? Das wäre doch Gott toll.
Natürlich wäre das toll gewesen, weil dann hast du wieder ausgleichende Gerechtigkeit, ne? Was die schauspielerische Qualität angeht, weil, sorry, Dane Cook, was auch immer du für Erfolge da im Comedy-Bereich gemacht hast, und ich glaube, das war auch mal irgendwie der populärste MySpacer damals, bla bla bla. Du hast es halt nicht drauf, es tut mir leid.
Ja.
Du hast halt keine Schnitte gegen King Kevin und King William.
Das ist leider so. Und das Problem ist ja, dass mit dieser Fehlbesetzung das Scheitern des Films ja so, das ist der erste große Paukenschlag, würde ich sagen.
Ja.
Und da kommen noch ein paar weitere dazu.
Wobei ich noch einmal kurz was dazu sagen muss,
ja,
ist ja das, was ich ja interessant an der Figur des Dane Cook noch finde. Aber das geht dann wieder eher auf Kevin Costners Rechnung, dass dadurch ja auch gezeigt wird, dass Kevin Costner so professionell er ist, ja auch gerne spielt. Denn es gibt ja dann zu Anfang direkt eine Szene nach der Erpressung, wo er einfach zu Mr. Smith in die Wohnung geht und zeigt, dass er ihn locker töten kann. Ja. Also man sieht ja schon, dass so bedacht auf Perfektion Mr. Brooks auch sein mag. Er ist auch ein Spieler in gewisser Hinsicht, auch ein bisschen risikobereit. Und
was ja auch durchaus passt, denn es wird ja auch sein normaler Alltag gezeigt. Es ist ja ein sehr gesitterter, sehr routinierter Alltag. Das ist, ich glaube einfach, das gibt ihm halt einen Kick.
Genau. Weil zu Anfang wirkt es halt so, als wenn das wirklich total durchstrukturierter Killer ist. Aber jetzt mit dem Dane Cook, da scheint er ja auch so ein bisschen das Risiko zu suchen, was die Figur ja noch interessanter macht, weil dadurch darüber ja auch ganz viel mit Marshall und Mr. Earl passiert. Dane Cook kommt, Film wird blöd. Das ist aber jetzt erstmal der Punkt, wo wir jetzt sind, denn über Dane Cook kommt noch eine weitere Figur hinzu. Nämlich eine FBI-Agentin. Ist es eine FBI-Agentin? Oder?
Ich glaube, es ist nur eine Polizistin.
Okay, kommt eine Polizistin.
Detective Tracy Atwood.
Ja, gespielt von Demi Moore. Der Daumenabdruck-Mörder, wie Kevin Costner genannt wurde, ist natürlich schon seit Jahren aktiv. Gut, er hatte jetzt mal 2 Jahre Pause, wo er ein bisschen gechillt hat. Aber er ist zurück und man erkennt seine Markenzeichen. Und das heißt natürlich, dass Mr. Brooks jetzt nicht nur den Spacko Dane Cook am Hals hat, sondern auch eine Ermittlerin, die wieder die Fährte aufnimmt. Und also Demi Moore. Also das ist eine ganz harte, ne? Das ist also mit der, das ist so eine, mit der macht man keine Späße. Das kann ich euch aber sagen.
Also die Demi Moore, also die Tracy Atwood, die ist also als Arthrose würde ich sagen, die ist knallhart.
Ja, weil, pass auf, die macht nämlich, und das macht sie gefährlich, die macht den Job nicht fürs Geld. So.
Ja, und Mr. Brooks tötet auch nicht fürs Geld.
Nee, aber es irgendwie kommt doch raus, dass sie Millionenerbin ist, oder?
Ja, also ganz ehrlich, der Film schafft es halt am Anfang, trotz dieser Klischeefigur, dieses routinierten Geschäftsmann, der ein düsteres Geheimnis hat, das ist ja auch komplett neu, dass er das ohne zu sehr in, also durchaus stimmungsvoll einzufangen.
Ja. Aber es muss nicht originell sein, aber es ist stimmungsvoll, so.
Nicht, genau. Aber bei den anderen Figuren, die wechseln bei mir immer so zwischen Parodie und Doofbacken.
Ja, also, die wirken auch echt so übel reingeschrieben. Die wirken wie aus einem anderen Film genommen. Und das gibt dem Film halt keine erzählerische Kohärenz, kann man sagen. Weil du hast halt wirklich, ganz ehrlich, die Sachen mit Kevin Costner und Marshall, die sind alle gut. Da gibt's keine Szene, die kacke ist. Wenn der Film sich auf die beiden konzentriert, das ist alles nice. Das ist alles wirklich stimmungsvoll, das ist toll gespielt. Das ist schön düster. Da merkt man auch, dass da so ein wirklich psychologisch was gerade was passiert. Bei Dane Cook, bei dem ja eigentlich auch ganz viel passieren müsste, kommt nichts rüber. Und Demi Moore haben sie aus irgendeinem anderen Polizeifilm rausgeschrieben. Ich bin mir nur noch nicht sicher, aus welchem. Aber wenn ich mir da teilweise die Schießereien angucke, in die verwickelt wird, dann denke ich mir, dass das irgendeine Luc Besson-Produktion war.
Ja, und auch da werden auch diese typischen Serienkiller-Film-Klischees dann wirklich durchexerziert. So die Leiche, die perfekt dekoriert dann auch irgendwo hängt. Natürlich alles garniert mit einem Jumpscare und solche Sachen und irgendwelchen Botschaften, die Leiche noch angetackert hat. Das ist so, ach nee, also das.
Die Figur, die war scheiße.
Die Figur, ganz ehrlich, bis auf Marshall und Brooks sind fast alle Figuren.
Ja, warte, pass auf. Also Demi Moore, wie gesagt, ich mag ja die Demi eigentlich früher lieber, als sie noch schön jung war. Aber ist so eine Hardboiled No-Bullshit-Ermittlerin.
Ja.
Weiß ich nicht, passt nicht in den Film rein. Die trägt ihre Waffe auch so wie ein Colt. Es ist alles ein bisschen überzeichnet. Aber ich sag dir was, wir können mit schlechten Figuren umgehen und zwei schlechte Figuren nehmen wir hin. Aber drei schlechte Figuren, da hört's auf. Denn jetzt kommt auch noch die Tochter von Mr. Brooks ins Spiel.
Ja. Mr. Brooks hat ja eine Frau, die heißt Emma, gespielt von Marge Helgenberger. Mhm. Die kennt man aus CSI. Mhm. Das ist so eine Figur, die kannst du komplett vergessen, weil die ist vollkommen egal.
Ja, ist das nette Frauchen.
Genau. Und dann haben wir Jane Brooks, gespielt von Danielle Pennebaker. Mhm. Die spielt, glaube ich, in irgendwelchen DC-Serien mit und war eines der Opfer in diesem Freitag der 13. Remake von Markus Nispel. So.
Glückwunsch.
Ja. Jane Brooks scheint ein aufgewecktes, junges Mädchen zu sein. Nur einzeln in der Schule, immer gut gelaunt. Papas und Mamas Liebling. Aber Papa Brooks merkt schnell, irgendetwas stimmt bei Jane nicht. Und dann die Angst. Ist die vielleicht genauso wie ich? Und ganz ehrlich, ey, das ist, was denn? Ganz ehrlich.
Es tut so weh.
Habe ich eine Pumpe in der Nase oder was?
Es tut so weh. Ja, bitte. Ja.
Und ganz ehrlich, an und für sich ist das eine total interessante und schöne Thematik.
Ja.
Aber das ist ungefähr so.
Aber es ist die 10. in diesem Film, die nicht ausgearbeitet wird.
Genau, die wird nicht ausgearbeitet. Das ist so ein bisschen wie, ich möchte heute mal meinen Garten ein bisschen schön machen, aber statt den Rasenmäher nimmst du eine Planierraube und fährst drüber, weißt du? So ungefähr kannst du dir das vorstellen.
Du hast halt wirklich diese vier Handlungsstränge, die alle so nebeneinander stehen, aber sich nie wirklich richtig stimmungsvoll verbinden. Weil das Problem ist ja dann auch noch, dass Mr. Brooks nicht nur den Verdacht hat, sondern ist ja auch so, dass seine Tochter jemanden wirklich umgebracht hat. Und da muss er sich ja mit Toupet und Fakebart an den Campus begeben, wo seine jetzt schwangere Tochter, what the fuck, irgendwie studiert und noch einen genau nach dem gleichen Schema aufgebauten Mord begehen, damit alle Menschen denken, oh scheiße, hier an dieser Uni geht ein Serienkiller rum. Was auch sowas von überkonstruiert war, das hatte schon so, weiß ich nicht, so Profikiller, James Bond, ja. Anfüge, so, ich steig jetzt eben, ich hab hier meinen ganzen Kasten voller Ausweise und Reisepässe, wo ich 1000 Gesichter drauf habe und 1000 Namen, ich nehme jetzt irgendeinen, schmink mich, flieg da eben runter, kill den, flieg abends wieder zurück und dann lege ich mich zu Frau Kinder ins Bett.
Also ich glaube, das war wirklich der Moment im Film, wo ich dachte, okay, sorry Film, lass mal kommen. Das ist so, sorry.
Ja.
Wir hatten einen guten Start.
Ja, es fing gut an.
Dann fing das Geholpere los und dann dachte ich noch so, ja komm, du fängst dich noch und dann bist du losgeflogen.
Ja.
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 Ja. Was schade ist an und für sich. Es ist wirklich schade. Nichts ist schlimmer als Filme, wo du halt wirklich siehst, da ist Potenzial drin, aber sie fahren es halt so gegen die Wand.
Ja.
Wobei man ja sagen muss, dass der Film mit Karacho aber auch losfährt, ne?
Ja, wirklich, der drückt das Gaspedal durch.
Ja.
Und dann müssen wir natürlich jetzt noch, ist ein Spoilercast, wie gesagt, 13 Jahre ist der Film alt, also wer den jetzt noch nicht gesehen hat, kann ruhig nachholen, scheiß drauf, ich spoiler jetzt. Es ist ja so, dass Dane Cook seinen Mord bekommt und Mr. Brooks ihm dann sagt, du darfst, also den Mord, den darf er ja nur angucken an diesem Pärchen. Er darf ja nur zugucken. Ja. Macht aber, glaube ich, auch den Fehler, dass er sich in die Hose pinkelt und Spuren hinterlässt. Aber das ist egal. Jedenfalls sagt Mr. Brooks dann zu ihm, dass er ihn umbringen soll. Also, dass Mr. Smith Mr. Brooks umbringen soll, um den perfekten Mord zu begehen und keine Spuren mehr zu hinterlassen auf einem Friedhof, der Mr. Brooks gehört. Da ist eh schon gerade ein Grab ausgehoben. Da soll er ihn einfach erschießen, reinlegen, zubuddeln, fertig. Wer schon mal den einen oder anderen Film gesehen hat, weiß natürlich, dass das nicht so passieren wird. Denn am Ende ist es so, dass Mr. Brooks natürlich Dane Cook umbringt, also Mr. Smith. Und die Art und Weise, wie das passiert, fand hat ich fast schon Was?
Hat mich an Tanz der Teufel erinnert.
Das ist ja unfassbar. Das ist ja das nächste Ding, das überhaupt nicht in diesen Film reinpasst. Denn Mr. Brooks schlitzt Mr. Smith mit einem Spaten die Kehle durch.
Ja.
Und das Blut spritzt fontäneartig aus der Gurgel raus, wie man es aus Splatterfilmen kennt.
Ja. So viel sei gesagt. Es ist nicht das letzte Mal, dass wir diese Art von Blutfontäne sehen werden. Aber dazu komme ich später dann noch.
Oh nein.
Diese Szene ist wirklich so, also.
Ja, erstmal ist die vorhersehbar wie Sau.
Ja, also ganz klar, die ist wirklich vorhersehbar wie Sau. Außer man hat noch nie einen Film gesehen. Ja. Dann könnte man sagen, was? Nein, wie? Wahnsinn. Das bin ich jetzt nicht gerechnet. Ist das mal. Erna, komm schon her, komm schon her.
Das musst du sehen.
Der hat ihn umgebracht. aber für mich ist halt das Schlimme daran halt, wie es passiert. Mit diesem Spaten und dieser Schwungbewegung und dann ist die Kehle halt, ist halt die Kehle offen wie damals Polen, ja? Und dann das Blut spritzt halt irgendwie so wirklich zentoliterweise überall hin. Und ich dachte mir wirklich, also ganz ehrlich, wenn das Ziel des Regisseurs war, einen absolut inkohärenten Film zu machen, dann Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch, das hat er geschafft.
Ja, ja. Was soll ich sagen? Mir fehlen die Worte. Vor allem, es wirkte halt auch so, scheiße, irgendwie müssen wir doch noch so eine höhere Altersfreigabe da irgendwie reinkriegen. Oder schocken wir die Leute jetzt mal so richtig mit dem größten Schockmittel, was es gibt. Blut.
Wir brauchen jetzt Blut. Wir haben einen Film über Serienkiller gemacht. Wir haben den Rest des Films kaum Blut gehabt. Deswegen, jetzt brauchen wir richtig Blut. Und dann hat der, der Serienkiller, genau. Der Regisseur hat irgendwie gemerkt, dass er schon beim vorletzten Drehtag war, aber immer noch 50 Gallonen Kunstblut hatte. Und die dann irgendwie verwenden musste. Aber leider nur noch 2 Szenen zu drehen hatte. Und dann hat er sich gedacht, ah, komm, das investiere ich jetzt in genau diese beiden Szenen und hau da einfach alles rein, was ich noch habe. Ja. Denn wir haben nämlich nicht nur die berüchtigte Friedhofssequenz. Nein, es gibt auch noch eine Szene danach. Ich glaube, es ist sogar direkt die Szene, die darauf folgt. Wo Mr. Brooks nach Hause geht und sich eigentlich beruhigt zu Bett begeben möchte, aber nochmal im Zimmer seiner Tochter vorbeischaut, um ihr einen väterlich behutsamen Kuss auf die Wange zu pressen. Und in diesem Moment rammt die Tochter von Mr. Brooks ihm, ich glaube, es ist ein Messer oder es ist eine Schere. Eine Schere in die Halsschlagader und das Blut, es ist alles Blut. Das ganze Bild ist Blut.
Ja, also ich zitiere mal Norman Bates aus Psycho. Oh mein Gott, Mutter, Blut! Also, das ist eine Traumsequenz, wie sich ja dann später herausstellt. Übrigens noch so ein total cleverer Kniff. Also, Wahnsinn.
Ja.
Ja, na komm noch mal gucken, du wirst nicht glauben, das war ein Traum. Also nicht falsch verstehen, der Tod von diesem Mr. Smith, der war echt, also in dem
Film. Ja, genau.
Und diese Szene, wo er, das, aber die Szene ist auch wirklich glorreich, wirklich, also unfreundlich komisch etwas best, weil sie schläft und er steht so an ihrem Bett so und hat so diesen väterlichen Blick so, ich muss alles für meine Tochter tun. Meine Tochter ist mein Ein und Alles. Und jetzt werde ich ihr noch diesen wahrscheinlich nicht letzten Gute-Nacht-Schmatz geben. Was soll schon böse passieren? Und dann gibt es ein Küsschen und dann denkt sich die Tochter, keine Ahnung warum, so, Und dann geht die Schere halt in den Hals. Und Kevin Costner spielt das so herrlich, so was mit der Hand so an der Wunde, so.
Während das,
und die Tochter guckt so, ja, ich bin böse. Du wusstest es. Ha, ich bin böse. Ich werde das Familienerbe weiter fortführen.
Ja,
und dann ist halt nur ein Traum, ne?
Ja, aber diese Blutfontänen da und wie er dann auf dem Bett rumrobbt und nicht sterben will und das Blut immer weiter spritzt an die Wände, auf die weißen Laken.
Ja.
Ja.
Oh, hier ist auch eine weiße Stelle.
Wahnsinn. Ja, das ist übrigens dann auch schon an einem Punkt, wo Marshall nicht mehr auftritt, oder?
Stimmt. Der Marshall hat irgendwann auch keinen Bock mehr auf die Scheiße, glaube ich.
Ja, das ist, glaube ich, dann in der Szene, ich weiß gar nicht, in welcher Szene, der tritt in einer Szene ab, wo sich Kevin Costner gegen ihn entscheidet. Aber ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall, Marshall ist, glaube ich, die letzten 10, 15 Minuten nicht mehr dabei. Ja, schade drum. Marshall ist ein guter. Ja.
Ja, wirklich. Aber ganz ehrlich, er passt auch nicht mehr rein am Ende des Films.
Nee, was will er denn dann noch machen?
Ja, ne, also.
Hey, soll er in der Traumsequenz kommentieren, dass es ein Traum ist?
Ja. Ich hab's eher gesagt. Nee, also, wenn Mr. Brooks die Qualität der ersten 20 Minuten gehalten hätte, wäre es ein richtig schöner, guter Psychothriller gewesen.
Ja, vielleicht sogar so vielleicht. Suspense auch mäßig schon, ne?
Ja, genau. Ja. Auch genau. Gerade auch, weil ich wirklich es total unangenehm fand, wie halt diese ersten Opfer da erledigt werden. Ja, also mal abgesehen, dass er die Vorhänge vergessen hat. War das wirklich im besten Sinne stimmungsvoll und unangenehm und spannend. Aber dann weiß nicht, was da mit den Leuten passiert, also mit dem Drehbuchautor los gewesen ist. Oder mit den Drehbuchautoren, es waren ja zwei, einmal der Regisseur Bruce A. Evans und noch ein gewisser Reynold Gideon. Übrigens, Bruce A. Evans ist wohl ein guter Freund von Kevin Costner gewesen und hat ihn deswegen dafür bekommen.
Und der Reynold Gideon, der hat zum Beispiel die Drehbücher zu Stand By Me und Starman geschrieben.
Genau, mit Bruce Evans zusammen.
Genau.
Ja. Übrigens auch das Drehbuch zu aus dem Dschungel in den
Dschungel. Genau.
Naja.
Der war kohärent.
Der war absolut kohärent, Mr. Brooks. Aber ich sagte ja, im Gegensatz zu Mr. Brooks bin ich heute früher kohärent aufgestanden, als man es ehrlich ist. Und was man auch sagen muss, und das ist so ein Kritikpunkt, den wir öfters anbringen, aber ich finde, hier passt der auch, der Film ist mit 2 Stunden auch zu lang.
Ja. Ja, genau, macht er sich ja auch selbst, steht er sich ja auch selbst im Wege, dadurch, dass er sich so viele Nebenplots noch reinmauert, wo du eigentlich im Prinzip alle wegstreichen könntest und dich wirklich auf Mr. Brooks und Marshall konzentrieren könntest.
Vielleicht sogar einer der Filme, es gibt ja auch eine gekürzte FSK-16-Fassung, vielleicht ist sie sogar noch ein bisschen besser.
ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich ist da die Traumsequenz rausgeschnitten.
Sehr wahrscheinlich, ja. Und der Kehlenschnitt und ach
was. Genau, ja, die beiden Sachen wahrscheinlich. Das sind halt auch die beiden Dinger, weswegen der ab 18 ist, ne?
Also er hat auch schon so seine brutalen Momente, aber die sind halt, die wirken halt einfach.
Ja, die sind subtiler, ne?
Die sind zum einen subtiler und sie passen auch, die sind so ein bisschen düsterer und gehen halt nicht so, genau, subtiler passt gar nicht perfekt dazu. Mhm. Aber du hast halt diese 2 Szenen einfach.
Ja, die sind total Banane, ey.
Total Banane.
Ja. Der Regisseur, das habe ich irgendwo gelesen, vielleicht war es sogar bei Wikipedia, hat ursprünglich eigentlich vorgehabt, eine Trilogie zu machen. Mich wundert, dass er es nicht gemacht hat, weil das Einspielergebnis war doch eigentlich solide.
Ja, das stimmt. Ich stelle mir nur gerade die Frage, was wären das denn für eine Trilogie?
Naja, es würde dann wahrscheinlich um die Tochter gehen, ne?
Ja, also dann Mrs. Brooks?
Ja, und dann
Brooks Junior?
Brooks, ja, Gut, dass es nicht so gekommen ist.
Wobei, oder einfach, dass er gemeinsam mit seiner Tochter dann auf Mordtour geht.
Ja, kann auch sein, die beiden zusammen.
Hätte er auch was.
Ja, aber nicht als Mr. Brooks, also, und nicht von dem Regisseur.
Nee, also, ich finde auch, dass der Film inszenatorisch. Du merkst halt, dass dieser Bruce A. Evans vornehmlich Drehbuchautor und Produzent
ist.
Ja. Ich glaube, der hat vorher auch 2, 3 Filme gedreht, aber jetzt keine großen Erfolge. Aber du merkst schon, da fehlt schon so ein bisschen die sichere Handschrift eines Regisseurs, der weiß, was er tut.
Ja, stimmt.
Und nur weil zufälligerweise in der Ecke des Sets die Blutpumpe gefunden wurde, heißt es, dass man sie einsetzen muss.
Ja. Richtig.
Ja. Nichtsdestotrotz sage ich es nochmal, ich finde den Film gerade durch seine Inkohärenz auch irgendwie ein bisschen faszinierend.
Ja. Und es hat auch Spaß gemacht, jetzt darüber zu sprechen.
Das stimmt.
Ja.
Das stimmt. ich bin ehrlich, ich dachte die ganze Zeit so vor dem Podcast, ja gut, wird ziemlich trocken. Mhm. Aber es war erstaunlich amüsant.
Ja. Ne? Ja. Ja, ich glaube, das ist auch ein guter Film, wenn man sich da mal 4, 5, 6, 7, 8, 9 Bier vorher reintrinkt und sich den dann zusammen anguckt. Ich glaube, da kann man viel lachen.
Das ist jetzt ein neues Filmparameter. Bis 5 Bier, 10 Bier, 15 Bier?
Genau, ja.
Okay, ja. Wollen wir noch sowas wie ein Fazit machen?
Ja, und auch noch unsere Punkte geben, ne?
Ja.
Soll ich anfangen?
Ja, bitte. Naja. Kann ich einfach sagen, Vito.
Ja, von Kevin Costner und William Hurt super gespielt. Ersten 20 Minuten schön stimmungsvoll. Danach bricht sich der Film durch seine unzähligen Nebenplots, die absolut unglaubwürdig und wie reingeschrieben wirken und total inkohärent eigentlich sind in Bezug auf die Kernhandlung von der Persönlichkeitsspaltung. Bricht er sich selbst das Genick. Leider. Denn eigentlich stecken hier interessante Gedanken über Faszination des Mordes und vielleicht auch so ein bisschen weiter gespiegelt auf die Gesellschaft Amerikas drin. Aber das kommt alles nicht ans Tageslicht.
Ja. Ja, dem schließe ich mich an. zu Gänze, außer das mit diesem Amerika-Dingsbums, das habe ich verstanden, aber egal. Mhm. Zur Information, Pascal ist der Intellektuelle von uns. Ja, ich bin Ernie, er ist Bert, so jetzt haben wir es.
Ja.
Also ich würde dem Film 4 Punkte geben, weil er ist halt inkohärent wie Sau, dadurch aber auch faszinierend und er hat halt vor allem zu Beginn echt seine starken Momente und Motive. Aber ja, 4 Punkte bei mir. Und bei dir?
Ja, ich habe ihm jetzt bei 5 Punkten stehen. Ja, ist aber eigentlich auch eher vielleicht ein 4,5er dann noch. Also der ist ja wirklich, ich lasse ihn bei 5, weil mir die Besprechung jetzt Spaß gemacht hat. Scheiß drauf. Aber okay. ein guter Film ist es nicht.
Ich freue mich schon eines Tages auf eine Kritik von dir. Fazit, Film ist scheiße, aber die besprechen wir lustig.
Ja.
Okay. Dann danke nochmal an SB2929 für diesen Filmempfehlung. Und ihr seht, wenn ihr uns in den Kommentaren schreibt, welche Filme wir denn mal gucken sollen, dann werden wir dies auch tun und diese dann entweder in einem Love- oder Hate-Cast, je nachdem, wie uns der Film gefallen hat, besprechen. Und wenn ihr jetzt glaubt, wenn der Stu den Film nicht gut fand und der Pascal den Film mochte, das passiert nicht, liebe Leute.
Ja.
Das passiert nicht, denn wir sind eins.
Ja.
Ich bin nämlich ein sehr professioneller Bauchredner.
Scheiße.
Seht ihr? Wie echt lang das? Wie echt.
Naja, du, okay. du bist Mr. Brooks, ich bin Marshall.
Das passt ziemlich genau, ja.
Mhm.
Ja, okay. Gut, dann wird's mal Zeit für den Schwanengesang dieses Cast. Wenn ihr das auf dieser Spotify, Apple Podcast, Podigy oder direkt bei YouTube oder MovieRack hört, würden wir uns sehr über einen Kommentar oder aber auch eine positive Wertung freuen. Warum? Weil wir es verdient haben. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder und wie gesagt, kommentiert fleißig und sagt gerne, welchen Film wir nehmen sollen. Wir werden es tun. Und ich sag tschüss und überlasse Marshall aka Pascal aka Mordsmeister Krause.
Ja, ich bedanke mich auch bei allen Zuhörern. Hoffe, dass wir in nächster Zeit wieder mehr, in Anführungsstrichen Aufträge von euch bekommen. Die machen wir gerne, vor allem bei solchen Filmen, die wir selber dann nicht mehr so richtig auf dem Schirm hatten. Und würde sagen, bis zum nächsten Mal.